Zeig uns deine Poke in die nächste Runde. Diesmal ist Markus Jordan von Extra ETF dabei. Nicht wegschalten, nur weil er sagt, oh, ETF, das wird sicher 30, 70 oder 50, 50 fertig. Ich glaube, wir werden schon ein bisschen mehr ins Eingemachte gehen. Auf jeden Fall erstmal hallo nach München. Markus, schön, dass du Zeit gefunden hast.
Ja, hi Richie, vielen Dank für die Einladung. Und jetzt muss ich mich heute wohl nackig machen, ja.
Ich weiß, du machst ja jetzt auch gerade so ein bisschen Roast bei Depot mit Anlegern, in Anführungszeichen. Wer das ja öfter schon verfolgt, in die Richtung soll es ja nicht gehen, sondern ein bisschen einfach von Fehlern anderer lernen. Und jeder, der im Wertpapierbereich unterwegs ist, macht auch mal Fehler. Aber auch Strategien ansehen, die vielleicht noch gar nicht so bewusst sind und es mit den eigenen kombinieren. Darum soll es ja eigentlich gehen. Ich sage ja jedem, ich bin immer ganz lieb und beiß nicht. Auch wenn man es will, ich tue es trotzdem nicht. Vielleicht mal ganz kurz zu dir. Man kennt dich ja, wenn man sich im ETF-Bereich in Deutschland umschaut. Da wird man sicher das eine oder andere Mal bei euch, bei dir vorbeigestolpert sein. Vielleicht zu deinem Werdegang. Warst du schon immer der knallharte ETF-Verfechter oder wie hast du eigentlich mit dem Wertpapieranlegen angefangen und vor allem auch für welchen Zweck? Das klingt immer total bescheuert, ja, weil ich halt mehr aus dem Geld machen will. Nichtsdestotrotz hat jeder so einen gewissen Anlagezweck, Horizont. Man braucht irgendwo ein Ziel, wenn man was arbeitet. Das macht es einfach leichter. Feuer frei.
Ja, also was auch meine allererste Aktie war, die McDonald-Aktie, die ich gekauft habe. Ja, das habe ich, glaube ich, auch schon mal auf meinem YouTube-Kanal erzählt, die Geschichte, weil ich da mit meiner Mutter damals immer in die Bank gegangen bin und da hing an dem Schalter, wo man Geld abgehoben hat, also an der Kasse, hingen da immer so Kurszettel und da das einzige Unternehmen, das mir irgendwie so griffig war, war McDonald's. Und dann habe ich dann zu Hause in der Tageszeitung immer den Kurs verfolgt und dann ist mir irgendwann mal aufgefallen, dass es ja nur gestiegen ist. Und dann, man muss nichts machen, das steigt. Und dann, da hatte ich meinen ersten Bezug zu Aktien und dann hat mir meine Mutter mal, also nicht im eigenen Depot, sondern in deren Depot mal McDonald-Aktien gekauft und das war sozusagen meine erste Erfahrung. Und dann war klar für mich, dass ich eigentlich immer im Wertpapierbereich irgendwas machen will und dann ging es los, irgendwann mal mit einer Banklehre, während der Banklehre immer schon sehr stark auf das Wertpapiergeschäft fokussiert gewesen, danach dann Anlageberater, dann in der Bank entsprechend weiter gewachsen, immer größere Kunden gehabt. Dann 2000 habe ich angefangen bei der DAB Bank, heutige Consorsbank, da im Produktmanagement. Das war eine super spannende Zeit, da auch dann so den Bezug zum Digitalen gehabt. Ich kann mich sogar noch erinnern, ich hatte da mal ein paar Geschäftsmeetings mit den ersten Ansprechpartnern damals noch von Merrill Lynch, die ETFs rausgebracht haben. Da kann ich mich an ein Meeting noch erinnern. Und ja, und dann habe ich mich, da bin ich noch zur Deutschen Bank gegangen irgendwann mal und habe mich dann aber 2007 selbstständig gemacht. Und 2008 haben wir dann angefangen, den ersten PDF-Newsletter zum Thema ETFs zu schreiben. Also ich bin eigentlich immer, um es kurz zu machen, im Wertpapiergeschäft bisher aktiv gewesen, auch beruflich und auch privat. Habe schon viel, ich kann wirklich mit Fug und Recht sagen, ich habe alles schon gehandelt. Da waren Futures, da waren Devisentermingeschäfte, Aktien, Anleihen, Fonds, ETFs, Derivate, Optionsscheine, wirklich alles war da dabei und ja, seit 2008 immer mehr sozusagen in die Welt der ETFs reingewandert und ja, das mache ich heute beruflich mit Extra ETF und mein Depot, ja, spiegelt auch das so ein bisschen wieder, wobei ich jetzt, das werden wir nachher vielleicht sehen, nicht jetzt so übermäßig viel Zeit darauf verwende, mein Portfolio sozusagen perfekt mit ETFs auszustatten, sondern ich habe dann eine relativ simple Strategie und die passt aber auch für mich.
Ich glaube aber, das ist auch ein ganz wichtiger Aspekt, wenn es ums Geldanlegen geht. Ja, es kann Spaß machen, es kann ein Hobby sein, aber Hobbys kosten halt Geld und Geldanlagen sollen ja eher Geld bringen. Und ich glaube, man darf nicht vergessen, die Zeit, die man da reinsteckt, die muss man irgendwie auch theoretisch in Euro bezeichnen können. Und wenn ich jetzt sage, ich gucke mir jetzt jeden Tag die geilsten, coolsten Strategien aus und unterm Strich mache ich dann eine Rendite im Jahr von 20%, wenn ich mal meine Zeit abziehe, die ich jeden Tag reinstecke und sage, was ist mir die Stunde wert und was hätte ich gemacht, wenn ich einfach nur Fire and Forgot irgendeinen ETF gekauft habe und vielleicht die Zeit in was anderes investiert hätte, in meine eigene berufliche Entwicklung, in irgendwelche anderen Projekte. Das ist vielleicht auch so ein Punkt, das vergisst man mal ganz gern, wenn man nur die Performance im Portfolio sieht, finde ich einen wichtigen Aspekt, dass man sich eben nicht nur die nackten Zahlen anschaut, sondern wie komme ich denn da hin? Und wo ich gespannt bin, wir nachher sehen werden, ob du wirklich komplett weg von Einzelaktien bist und ob du vielleicht auch immer McDonald-Aktionär bist, ich bin gespannt. Oder weil so grundsätzlich deine Einstufung, wenn man sagt, man hat jetzt einen Anleger, der ist neu dabei. Es gibt nämlich zwei Strategien. Die einen sagen, fang mit ETFs an, lern dich damit zu beschäftigen, komm von einem breiten ETF, vielleicht zu einem irgendwie Themen-ETF, weil du halt nicht weißt, welche Aktie, aber das Thema findest du gut. Und vielleicht wagst du dich irgendwann mal in die Einzelaktie, musst aber nicht. Andere sagen, viele kommen von den Einzelaktien, verbrennen sich dort die Finger und merken plötzlich, hoppala, besser als der Durchschnitt kann man sein, muss aber nicht und landen dann bei der ETFs. Was glaubst du, welcher Weg ist der übliche oder muss es kein vorgeschriebener Weg gehen? Gibt es auch Parallelwelt zueinander?
Ja, also ich glaube, das kann man gar nicht so pauschal sagen. Ich kann aber am besten vielleicht mal von meinem Werdegang erzählen, weil ich glaube, das ist auch ein ganz gutes Beispiel. Ich habe ja dadurch, habe ich erzählt, in der Bank gearbeitet, hatte ich immer Bezug zu Aktien, immer Wertpapiere, Kursbewegungen in allen möglichen Anlageklassen. Und natürlich tendiert man dazu, einfach sozusagen zu glauben, dass man, weil man so nah dran ist, das irgendwie besser kann. Ja. Und ich habe über die Jahre einfach festgestellt, dass es einfach wirklich in der Realität so nicht der Fall ist. Weil wenn, dann muss man es richtig machen, also wirklich fulltime oder sehr intensiv mit Research und Zeit reinstecken. Und das hatte ich eigentlich nie während der Arbeit, weil ich habe immer viel Energie in die Arbeit gesteckt. Und je mehr die Firma bei mir jetzt hier, die extra ETF, größer geworden ist, desto weniger konnte ich da auch Zeit aufwenden. Und dann war das für mich auch dann logischerweise so eine, sagen wir mal, Transformation von einem eher aktiveren Trading-Ansatz, ich nenne es jetzt mal ohne Sinn und Verstand, hin zu einem, ich überlege mir eine Asset Allocation, die irgendwie zu mir, zu unserem Leben passt und investiere das dann relativ simpel, breit gestreut. Ja. Bei mir ist noch die Besonderheit, und da haben damals, als ich das Video auch veröffentlicht hatte, nochmal zu meinem Portfolio auf meinem eigenen Kanal, haben die Leute dann drunter geschrieben, oh, warum hast du das denn gemacht? Ja, das ist doch schlecht, weil ich habe ein Gemeinschaftsdepot mit meiner Frau. Das heißt, unser Großteil des Vermögens liegt in einem gemeinschaftlichen Depot und das ist auch gar nicht mal so klein. Ich hatte mal ganz ein gutes Händchen in München, eine Immobilie mir zu kaufen und habe die dann nach 15 Jahren zu den Top-Preisen verkaufen können. Deswegen ist das Portfolio relativ groß. Das ist für mich sehr wichtig, weil ich dadurch, dass ich so nah am Kapitalmarkt bin, tendiere immer wieder dazu, auch impulsiv irgendetwas, also dieses, sagen wir mal, alte Gen in mir drin, dass ich doch vielleicht denke, ich kann irgendwie was besser als andere. Das kriege ich natürlich nicht ganz raus. Und wir haben halt die Vereinbarung getroffen, dass ich alles, was ich mache, in dem großen Depot mit meiner Frau abstimme. Und das ist ein sehr, sehr gutes Korrektiv, weil sie zwar auch im Finanzbereich tätig ist, aber nicht im Wertpapiergeschäft. Und deswegen stimmen wir uns da ab. Und dann kommt immer so die Frage, ja, macht das jetzt wirklich Sinn? Ist es jetzt wirklich notwendig? Und das finde ich eigentlich ganz gut, dass es bei uns ist.
Da erkenne ich Parallelen, muss ich sagen, weil ich habe bei mir daheim auch so eine Art Anlagegremium, weil ich auch mit der Frau sage, wenn ich Strategien komplett ändere oder größere Beträge umschifte, dann erkläre ich ihr vor, was ich vorhabe und warum. Hat zwei Vorteile. Das merkt man immer wieder, wenn man selber nochmal drüber spricht, stellt mir fest, wenn ich mal drüber nachgedacht habe, so im Leisen, da klang das ganz gut, aber wenn ich jetzt so davor stehe und es erkläre, irgendwie klingt es nicht so schlüssig. Oder sie stellt einfach mal Fragen, wo sie mein tolles Kartenhaus irgendwie zusammenfallen lässt. Oder manchmal sagt sie, ah ja, okay, verstehe ich, cool. Warum so wenig? Also ich kann nur jedem raten, in einer Beziehung, wenn man halt wirklich langfristig plant, und sonst kann man es gleich ganz lassen, sprecht über solche Themen, seid da ehrlich miteinander. Ich glaube, das hilft ungemein. Weil dann es dann nie heißt, der nächste Urlaub ist nicht drin, weil du die ganze Kohle verzockt hast. Nee, das haben wir gemeinsam gemacht. Das ist nur was am Rande. Ich glaube, das ist vielleicht auch ein wichtiger Punkt, wenn ihr ins Geldanlegen geht, wenn ihr in der Beziehung, in der Ehe seid. Macht zuerst auch mal Sinn, wirklich darüber zu sprechen, ganz klar. Die Deutschen sprechen viel zu wenig darüber, aber in der Beziehung wenigstens da sollte man es tun.
Ja, finde ich auch. Ich bei mir ist es halt auch noch so, weil mit diesem, ich nenne es immer betreutes Investieren, ja, ist halt so, und manchmal ist es ja so, du hast irgendein Investment, ja, und wir werden es nachher in meinem Portfolio auch sehen. Ich habe so ein paar Einzelaktien drin, hattest du ja danach gefragt, ja. Und das Portfolio, ich will ja die absoluten Zahlen nicht sagen, aber hat eine gewisse Größe, ja. Und wenn du dann überlegst, jetzt kaufe ich mir mal für 20.000 Euro eine Apple-Aktie zum Beispiel rein, weil ich das halt wollte, können wir nachher darüber sprechen, warum und so, dann realisierst du dann auch irgendwann mal, dass du dann sagst, ja, okay, aber selbst wenn die sich jetzt um 20% nach oben entwickelt, dann hast du da 4.000 Euro, das spielt im Gesamtportfolio-Kontext keine Rolle. Also du kannst es eigentlich auch lassen, weil entweder musst du es ja richtig allokieren sozusagen, oder es hat sowieso keinen Impact in effektiven Eurozahlen auf das Portfolio. Dann lieber gleich halt in dem gesamt breit gestreuten ETF investiert.
Das ist halt irgendein Tech-ETF, da ist Apple eh extrem stark drin. Und ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt, wenn man halt schon sich von der Masse entfernt, ja, wenn man das Risiko eingeht, besser zu sein als der Durchschnitt, das zumindest versuchen, dann muss man es vielleicht auch so stark tun, dass man es auch spürt.
Genau. Oder du musst halt eine klare, sagen wir mal, eine, also für dich klares Argument haben, warum du das machst, weil ich habe Apple-Aktien, ich habe auch noch ein paar andere Einzelaktien, da habe ich aber einfach irgendwie gewisses Interesse sozusagen dran oder eine bestimmte Idee dahinter und habe ich dann in Anführungsstrichen durchgesetzt. Aber so vom Grundtenor her ist unser Hauptportfolio, da finden im Jahr vielleicht 1, 2, 3 Transaktionen statt. Also das ist wirklich überhaupt nicht, wird das angefasst.
Sowas hören wir als Börse gar nicht gern, das ist nicht gut. Du musst täglich immer ganz viel...
Ja, da habe ich ja noch mein Spieldepot, ja, mein Trade Republic Depot. Da habe ich mir nämlich ein kleines Budget frei schaufeln dürfen. Ja, und lebe ich so mein Spieltrieb ein bisschen aus. Aber das ist wirklich eigentlich nur in Anführungsstrichen die Spielerei. Das große strategische Vermögen wird über das Hauptdepot gesteuert. Und in unserem Fall ist vielleicht auch ein ganz interessantes Beispiel. Wir können es uns ja jetzt, vielleicht sollten wir es einfach mal kurz anschauen, oder? Schauen wir uns doch einfach mal schnell
die Allokation. Vielleicht letzte Frage noch, du sagst hauptstrategisches Depot. Welches Ziel hast du mit dem Depot? Was ist der Zweck von dem Depot? Warum legst du hier Geld an? Sichern, Wert steigern, für welchen Zweck, für welches Alter? Weil das finde ich auch mal ganz entscheidend, dass man sieht, man braucht ein Ziel, auf das man hinarbeiten kann vielleicht.
Genau, also in unserer Situation ist es ja so, ich habe ja gesagt, wir haben eine Wohnung verkauft, haben da relativ viel Geld jetzt da auf dem Konto. Ich habe aber auch noch eine andere Wohnung, die wir gerade renovieren und da entsprechende Rechnungen auch angefallen sind und noch anfallen werden. Grundsätzlich habe ich einen schon eher offensiveren Charakter, weil ich dann doch eher für mich oder wir für uns entschieden haben, dass wir das im Griff haben, sozusagen auch zu reagieren, wenn irgendwie reagiert werden müsste im Portfolio. Das lässt sich ja schnell auch liquidieren, wenn irgendwas ist. Und ansonsten bin ich so nah am Markt, dass ich es halt einfach mit monitore. Also grundsätzlich ist es für die Altersvorsorge gedacht. Ja. Gleichzeitig ist es mir aber auch wichtig, dass ich immer in den Portfolio-Kontext denke. Also momentan setze ich das Portfolio eben aus Aktien zusammen. Wir haben Anleihen, wir haben Rohstoffe, Gold, da haben wir euer Euwax Gold, habe ich da auch im Bestand, ja. Ist auch sehr gut gelaufen in den letzten Wochen. Und dann habe ich noch ein bisschen Cash. Ja, und dadurch, dass wir jetzt eben die Wohnung renovieren, wird es jetzt so sein, dass der Cash-Anteil beziehungsweise ein Großteil der Anleihenposition da in diese Renovierungskosten reingeht, sodass am Ende eigentlich in Aktien mit einem kleinen Anteil Gold-Portfolio übrig bleibt. Und das ist für mich auch in Ordnung. Grundsätzlich habe ich schon eher einen Ansatz, dass ich sage, ich würde gern etwas, also das Portfolio müsste einen höheren Sicherheitsanteil haben, weil ich dadurch, dass es eine gewisse Größe hat, eben auch nicht das Risiko haben will, komplett wieder auf Null in Anführungsstrichen zu fallen, ja, was ja sehr unwahrscheinlich ist, wenn man breit streut, aber vom Grundsatz her, also bei mir ist der Vermögenserhalt wichtiger oder einen höheren Stellenwert, vor allen Dingen auch unter Bezug mit der Firma. Ja, ich habe die Firma und da steckt ja auch eine Menge Geld drin und letztendlich auch eine Menge Risiko in der Selbstständigkeit. Und deswegen bin ich mit dem privaten Vermögen eher so aufgestellt, dass ich das also relativ sicher auch behalte, weil es eben halt auch immer der Notnagel ist, wenn irgendwas mit der Firma zum Beispiel sein sollte, dass ich dann halt nicht ein Sicherheitspolster habe.
Also Future-Optionen wird man jetzt weniger drin sehen, meinst du?
Gut. Okay. Ja, dafür habe ich auch ehrlicherweise nicht mehr die Zeit und auch echt nicht mehr die Lust, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, ab und zu mache ich vielleicht mal eine Option, einen Optionsschein, also keine Option, einen Optionsschein oder so ein Faktorzertifikat. Das ist dann aber meistens eher so ein bisschen als Absicherungsinstrument, so ganz kurz und eigentlich nur eine Spielerei. Wie gesagt, das Hauptdepot ist da relevant und da passiert eigentlich ja nichts. Buy and hold, long term, breit gestreut.
Dann zeig mal her. Du hast jetzt, glaube ich, mal eine Grafik mitgebracht, wo man sehen kann, so mal die Entwicklung. Ich glaube, es ist jetzt seit Ende 2020. Jetzt kommt natürlich sicherlich die Frage, hast du davor einfach nur auf dem Sparbuch liegen gehabt oder ist einfach die Einpflege? Ich glaube, das ist sogar ein Tool von euch. Das muss ich, glaube ich, auch mal anschauen. Ja. Hast du einfach da erst angefangen, das Ganze einzupflegen?
Ja, genau. Ich habe jetzt da Grafiken mitgebracht von unserem Finanzmanager, den wir bei Extra ETF haben. Und ich habe jetzt hier nicht bewusst da irgendwelche Historie weggelassen, sondern ich habe ja das Portfolio mal so aufgebaut, dass es ab Januar 21 einfach läuft. Davor hatte ich auch die Immobilie noch nicht verkauft. Ja, also da war relativ wenig im Portfolio los. Und mit dem Verkauf der Immobilie und der Einzahlung des Kaufpreises sozusagen habe ich dann angefangen, das zu investieren. Ja, und das war ein Stückchen vor Corona. Also wir hatten in Corona, vor Corona hat das Portfolio so ausgeschaut, dass ich Industrie- und Schwellenländer in 2 ETFs umgesetzt hatte und hatte einen relativ hohen Aktienanteil. Ich weiß gar nicht mehr genau, was da sonst noch alles dabei war, aber ich glaube, das waren im Wesentlichen 2 ETFs. Und dann während Corona, wenn im Crash, ist natürlich beides runtergegangen und dann hatte ich mich entschieden, den Schwellenländeranteil zu verkaufen und habe das dann kurz drauf in die Industrie, Anleihen, Industrieländeranteil investiert. Da war die Idee einfach, dass ich glaube, dass aus dieser ganzen Krise die Schwellenländer etwas schwieriger rauskommen und die Industriestaaten das leichter stemmen können. Und da in den Industriestaaten sind ja auch viele Industrieunternehmen, die in den Schwellenländern aktiv ist. Deswegen hat man sowieso so ein indirektes Schwellenländer-Exposure. Und seitdem ist eigentlich ja ein Großteil meiner Aktienquote in diesem einen einzelnen ETF von Vanguard auf die Industrieländer. Das ist im Endeffekt, das ist der FTSE Developed World, ist quasi das gleiche wie ein MSCI World. Ja.
Also vielleicht ganz kurz angesprochen, alles, was jetzt der Markus als Wertpapiere anspricht, als was er besitzt, welche Aktien, er besitzt sie selber, also natürlich selber einen Interessenskonflikt. Ich glaube, jetzt wegen dem Video wird irgendwie eine Einzelaktie oder vor allem ein ETF nicht durch die Decke schießen, beziehungsweise Index, muss man dazu sagen, und ist natürlich keine Beratung, keine Empfehlung. Gehört immer dazu. Grüße an die Compliance-Abteilung. Abgehakt.
Muss jeder immer für sich selber entscheiden, ist auch ganz wichtig. Ich glaube aber, so ein Format, was du gerade oder was wir hier heute machen, was du da einführst, ist ja eigentlich super, weil man kann einfach mal so ein bisschen über die Schulter schauen und da ein bisschen was mitnehmen für sich selber. Und wir machen bei uns auf dem Kanal ja auch so Portfolio-Reviews. Du hast es ja schon vorhin angesprochen. Und es ist einfach spannend, auch für mich spannend, mal in Portfolios von anderen reinzuschauen, um mal zu gucken, wie die das so machen. Und jeder hat da so seine Geschichte und seine individuellen Probleme und Sichtweisen. Und da kann man immer was mitnehmen. Ist immer spannend.
Vielleicht mal jetzt noch die Geschichte zurückzugehen. Wenn ich jetzt vorher von dir gehört habe, McDonald's Kursaushang an der Bank, das wird schon ein bisschen her gewesen sein. Ich schätze mal, dann hast du irgendwo indirekt die Dotcom-Blase mitbekommen. Du hast sicher auch die Lehman Brothers mitbekommen. Du hast jetzt sicherlich auch die Corona-Crash mitbekommen. Einfach mal so aus der Historie heraus, wie hat sich vielleicht der erste, zweite, dritte Crash angefühlt? Weil man vielleicht auch wahrscheinlich Zuschauer, für die jetzt Corona der erste größere Crash war. Und ich glaube, es ist unglaublich wichtig, dass man so eine gewisse Resilienz, ein Verständnis aufbaut, dass Crashs leider normal sind. Ich glaube, in China gibt es für den Begriff Risiko und Chance, es ist das gleiche chinesische Zeichen. Das finde ich eigentlich ziemlich interessant, dass man auch erkennen kann, ja, jeder Crash ist natürlich erstmal schmerzhaft, kann aber auch wieder tolle neue Einstiegszeitpunkte geben. Hast du irgendwo dein Verständnis vom Crash und auch dein Umgang mit so einer Crash-Situation von Mal zu Mal verändert? Hast du gespürt, du wirst ein bisschen ruhiger, ein bisschen gelassener? Oder ja, klar tut's weh, wenn man halt auf dem Depot sieht, plötzlich hier 40-50% im Minus.
Nee, also Verluste stören mich ehrlicherweise nicht, ja. Also das ist ja nur die Folge von dem, wie ich investiert bin. Und mit jeder Investition muss man einfach damit rechnen, dass man auch mal 50% oder vielleicht mehr, wenn man weniger diversifiziert, Verluste bekommt, ja, oder erleiden kann. Und wenn ich das nicht aushalten kann, dann ist es halt eine falsche Strategie, nur in Aktien zu investieren. Dann muss ich breiter streuen in andere Anlageklassen. Und ich kann es eigentlich auch in den letzten Monaten, finde ich, hat man das sehr, sehr gut im Portfolio gesehen. Ja, die Aktienmärkte sind eine Zeit lang ein bisschen schwächer gewesen, aber dafür ist Gold oder Kryptowährungen extrem stark gestiegen. Ja, Anleihen waren lange Zeit natürlich negativ von den Renditen. Jetzt sind die Anleihen etwas von der Rendite zumindest her wieder so, ich sage jetzt mal, rund 3% gestiegen. Ja, jetzt kann man da, wenn man wieder eine Anleihe beimischt, hat man halt da wieder so einen Sicherheitsanker. Wenn man da kurze Anleihen Laufzeit nimmt, hat man fast keine Kursschwankungen, kriegt aber halt so seine 3% und hat das Portfolio insgesamt einfach stabilisiert. Und deswegen habe ich da keine Angst vor Verlusten, sondern ich freue mich eigentlich eher bei einem diversifizierten Portfolio, dass, wenn es mal in der einen Anlageklasse nicht so gut läuft, in der Regel dann die anderen Anlageklassen Stabilität geben oder sogar noch einen Renditekick. Und das ist dann eigentlich psychologisch auch, finde ich, ganz cool, weil man dann eben nicht so Krampf gucken muss, oh Gott, was mache ich jetzt, ja, mit meinem Geld, wenn es runtergeht. Und ich habe alle, würde ich sagen, nicht alle, viele Krisen miterlebt und ich glaube, ich habe die sogar noch mal intensiver miterlebt als manch andere Anleger, weil ich ja in der Finanzbranche arbeite, ja, und ich weiß noch genau, ich habe mich am 1. Juli 2007 selbstständig gemacht. Dann waren die ersten, das erste halbe Jahr war okay und dann ging es dann schon los und dann kam halt in 2008 die Finanzkrise und da habe ich halt nicht nur gedacht, scheiße, die Aktienkurse fallen, sondern ich habe auch noch gedacht, hey, Kacke, was hast du denn jetzt gemacht? Jetzt hast du dich selbstständig gemacht, hast noch keine Substanz, fängst gerade erst an und jetzt bricht die Finanzwelt um dich rum zusammen, ja, und du bist da mittendrin in deiner Selbstständigkeit. Das muss man halt auch aushalten können, ja, und auch sich da irgendwie durchbeißen. Es hat dann ganz gut geklappt alles. Und Deswegen, wie gesagt, Verluste stören mich nicht, sind natürlich ärgerlich, aber das kann ich vermeiden mit der Diversifikation. Und zu dem psychologischen Faktor in all den Krisen, das nimmt mich schon immer mit, muss ich sagen. Also es toucht mich emotional. Und auch wenn ich da schon eine gewisse Erfahrung jetzt habe, über ja schon mehrere Jahrzehnte, ist es immer wieder spannend, wie man sich selber in seiner Psychologie ertappt. Ja, also ist jetzt nicht so, dass ich schwitzend nachts aufwache, aber es gibt so ein paar Triggerpunkte, zum Beispiel in der Finanzkrise, wo dann eine Meldung nach der anderen rauskam, Lehman Brothers ist pleite, Bear Stearns ist pleite und so weiter. Da habe ich mir auch noch gedacht, boah, was geht denn jetzt ab? Ja, du hast ja auch miterlebt, ja. Und bei Corona auch, ich finde es aber zum Beispiel auch total faszinierend, wenn jetzt zum Beispiel so ein Aktienmarkt um 5% fällt und am nächsten Tag nochmal um 8 und dann nochmal um 8 oder so, ja. Wenn man richtig merkt, krass, da ist jetzt wirklich gerade Panik, ja. Und eigentlich finde ich das super spannend zu beobachten, weil das Schöne ist ja, ein Profi-Anleger, der für andere Geld verwaltet, der muss irgendwie reagieren. Ja, der muss irgendwie vielleicht das Risiko runterfahren, der muss Verluste begrenzen, was auch immer. Wir Privatanleger müssen das theoretisch nicht. Ja, und eigentlich können wir dann in so einer Phase, wenn wir immer ein bisschen was noch Cash auf der Seite haben, deswegen ist es ja auch so wichtig, so eine Allokation zu haben, weil in solchen Phasen ist immer gut, noch mal ein bisschen Cash zu haben und nachzukaufen.
Hast du also auch wirklich in Corona gesagt, okay, jetzt sitzt du in der Seitenlinie, ich habe Cash, ich versuche mal in Tranchen auch mal wieder stückchenweise nachzukaufen, weil den tiefsten Zeitpunkt findest du nicht. Ich kann es von mir sagen, ich habe einmal zwischendrin gekauft. Ich habe wirklich relativ am Tiefpunkt sogar einen Themen-ETF, ich war glaube ich Cyber Security, weil ich gedacht habe, hey, da sitzt jetzt jeder Arbeitnehmer zu Hause und weiß Gott wie viel, Entschuldigung, Vollnapfsülzen klicken auf irgendwelche Katzenvideos. Ich glaube, das Thema Cyber Security ist weltweit, aber vor allem in Deutschland sehr, sehr unterrepräsentiert. Deswegen war für mich Cyber Security Thema, lief auch super gut. Und beim Steigen bin ich nochmal rein. Wie hast du dich verhalten? Hast du auch da ein bisschen Geld von der Position Cash genommen und in den Markt gesteckt?
Ja, ich hatte ja gesagt, also wir haben einerseits ich wollte einfach das Risiko rausnehmen, weil ich ja auch nicht gewusst habe, wie es weitergeht. Dann habe ich die Schwellenländer verkauft und das erstmal Cash gehabt und dann bin ich auch nicht zum Tiefpunkt, aber als das so ein bisschen sozusagen der Rückgang im Markt einfach schon enorm war, ja, bin ich dann irgendwann mal wieder rein und habe dann das Geld wieder investiert, aber dann in Industrieländer, ja, und seitdem läuft es. Ich habe 60% oder 70% mit dem ETF im Plus, meine ich, ja, irgendwie sowas in der Range. Also ich habe den auch seitdem nicht mehr angepackt, nichts verkauft. Ich habe auch, das ist vielleicht auch noch ein Aspekt, ich habe auch bei meiner Anlagestrategie immer darauf geachtet, dass ich ETFs habe, die ausschütten. Da haben dann auch viele als Kommentar auf mein Video gesagt, ja, warum, das ist doch steuerlich nachteilig und so weiter. Dann sage ich, ja, mag sein, ja, dass der Zinseszinseffekt nicht so stark wirkt, aber mir war das wichtig, regelmäßige Einnahmen zu bekommen, um, was weiß ich, dann in Urlaub mal zu fahren oder mir irgendwas zu gönnen. Ich habe mir kürzlich wieder ein E-Bike gekauft, ein paar Tage später kam die Ausschüttung aus dem Portfolio, dann war das wieder bezahlt, ja. Also insofern, das ist, ich meine, es gibt da kein richtig und falsch. Wenn man jetzt natürlich auf den letzten Cent alles optimieren will, dann baut man sich sein ETF-Portfolio mit verschiedenen Regionen auf. Man guckt auf die niedrigsten Kosten. Man schaut, dass man es thesauriert. Das kann man alles machen. Und dann kommt halt wahrscheinlich ein Schnaps mehr raus. War mir oder ist mir persönlich aber nicht so wichtig. Wie wichtig ist, dass ich insgesamt dabei bin. Und
wobei der steuerliche Vorteil, ich meine, dadurch die neue Gesetzgebung, dass man auch thesaurierende Fonds, je nachdem, wo die Zinsen halt stehen, die als Vergleich angesetzt werden, auch schon was zu versteuern hat, bei keinen Zinsen, was man seit 2018 bis vor kurzem hatten, hat es keiner gemerkt, dass es dieses Gesetz gibt, aber bei steigenden Zinsen war plötzlich jeder hoppala, ich muss auch auf thesaurierende ETFs Steuern zahlen, das ist vielleicht nicht mehr ganz so wichtig, wir sind kein Steuerberater, aber andererseits auch bei Ausschüttenden, wenn du deinen Freistellungsauftrag in Anspruch nimmst, bist du auch noch besser dran, als wenn du am Ende der Zeit vielleicht komplett den thesaurierenden Steuerhammer bekommst. Also ja, du sagst, es gibt kein richtig und gibt falsch. Die einen sagen, du musst alles wieder reinvestieren und andere sagen, nee, durch die regelmäßigen Auszahlungen, die ich auf dem Depot sehe, fühle ich mich beruhigt, ich kann länger durchhalten und kann mir auch damit was gönnen. Ich muss mir überlegen, wann verkaufe ich den jetzt, weil ich möchte mir was leisten? Und nee, kommt automatisch. Also da gibt's immer wieder von beiden Seiten führen wieder, gibt's nicht das richtig oder falsch, musst du einpassen, glaube
ich. Ja, genau. Ich meine, ich habe ja das Portfolio auch nochmal so einen Pie-Chart mitgenommen, können wir ja auch mal reinschauen, welche Werte ich habe. Ich muss jetzt aber, das muss ich auch dazu sagen, in den nächsten Wochen muss ich jetzt mal mich mal mit meinem Portfolio beschäftigen, weil ich hatte ja gesagt, wir renovieren gerade eine Wohnung, da sind jetzt die letzten Raten zu bezahlen und dafür wird der 10% Anteil Anleihen, die ich im Portfolio habe, auch hergenommen. Und dann habe ich eigentlich nur noch Aktien, also ein Aktien-ETF, dann Einzelaktien und das Gold. Und das ist eigentlich dann auch keine richtige Asset Allocation mehr. Auch das Gold ist jetzt deutlich mehr vom Bestand her, als ich eigentlich ursprünglich hatte. Muss ich auch mal überlegen, ob ich da vielleicht ein Rebalancing mache. Also in den nächsten Wochen und Monaten werde ich mich mit dem Portfolio nochmal näher auseinandersetzen, um zu überlegen, wie schaut denn eigentlich jetzt nach diesem Renovierungsblock, den wir hatten, haben wir eine Kernsanierung gemacht, da ist auch viel Geld reingeflossen. Wie schaut unsere Anlagestrategie denn eigentlich zukünftig aus? Ja? Aber aktuell ist es so, ich habe halt diesen 66%, diesen einen ETF drin, dann Euwax Gold ist jetzt die größte Position, dann diese Anleihe, die war mal doppelt so groß, diese Position, da hatte ich zwei, die eine ist ausgelaufen und ist schon leider wieder an die Handwerke gegangen. Und dann habe ich noch so ein paar Einzelaktien, Sino, Quirin, Privatbank, Apple und VW. Jetzt kann man natürlich sagen, Apple, okay, hast du doch in dem Developed World auch drin. Ja, ich bin einfach ein Fan von Apple. Ich mag das Unternehmen sehr gern, ich mag vor allem die Produkte sehr gern und es war mir irgendwie wichtig, da nochmal Aktionär mit einer etwas direkteren, also mit Direktaktien zu sein, ist jetzt effektiv, sieht man ja, das war das, was ich vorhin meinte, 3% macht nicht viel aus im Portfolio, also ist eher mehr so eine Spielerei. Eigentlich sind die ganzen Aktien nur so Spielereien. Das Einzige, was eigentlich eine wirklich coole Story ist, ist Sino, das ist ja so ein Broker aus Düsseldorf, glaube ich. Die hatten sich ja ganz früh an Trade Republic, an dem Broker beteiligt und da hatte ich damals die Aktie für, ich glaube, 4,50 Euro gekauft und habe dann mal für, ich glaube, 20 Euro, für 30 Euro und die letzten habe ich jetzt noch, das letzte Drittel, habe aber auf dieses letzte Drittel 90 Euro Dividende bekommen. Ja. Also das war, glaube ich, insgesamt bisher mein bestes Investment, sowohl in Euro als auch in Prozent. Ja. Und die lasse ich mal drin und schaue es mir einfach mal an.
Bevor wir jetzt mal auf die einzelnen Punkte eingehen, ich habe noch die Frage zu dem Thema Bonds. Ist es jetzt eine einzelne Anleihe, die fällig wird im Juni 24 oder hast du dann Anleihen-ETF? Weil da kann man ja auch sagen, es gibt ETFs mit sehr kurzer Laufzeit. Beim Anleihenbereich ist ja leider häufig so der Fall, dass Privatanleger viele Bonds gar nicht kaufen können, laut der EU, weil die viel zu kompliziert sind für uns, weil da Sonderregeln drin sind, was Kündigung angeht. Und dann kann mal so ein kurzfristiger Geldmarkt-ETF vielleicht interessant sein. Wobei Anleihen-ETFs auch wieder einen Nachteil haben. Wenn ich einen kaufe, 5 bis 10 Jahre, komme ich nie bis zur Fälligkeit durch. Ich habe immer dann ein gewisses Risiko, wenn zwischendrin die Märkte dumm gelaufen sind. Also was hast du da drin? Ein ETF oder wirklich Anleihen?
Nee, das ist wirklich eine Bundesanleihe mit kurzer Laufzeit. Ich habe mir die ganzen Anleihen-ETFs natürlich angeschaut und ich kenne die Produkte auch. Ich wollte da wirklich...
Nicht du, wer dann, ja?
Genau. Ich wollte wirklich ein Produkt haben, wo ich also A, erstmal sicher weiß, dass das Geld nicht verloren geht. Ja, und das habe ich halt bei einer Bundesanleihe, kann man jetzt auch sich drüber streiten, aber das ist halt nun mal die höchste Bonität in wahrscheinlich Europa. Das war mir wichtig. Und zum anderen wollte ich auch eine klare Transparenz haben, wann das Geld wieder zurückkommt. Und ich wollte auch eine festgeschriebene, also sozusagen eine Rendite haben, die ich ja beim Kauf des Investments wollte. Aber auch nur deswegen, weil ich wusste, dass diese zwei Tranchen, ich habe wie gesagt eine kurzlaufende, die ist, ich glaube, die ist im Dezember oder November letztes Jahr ausgelaufen. Und die andere läuft jetzt im Juni, glaube ich, aus. Und die habe ich dann damals so getimt, dass ich die Gelder dann habe, um diese Raten für diese Renovierung zu bezahlen. Das Geld vorher, während Corona und so weiter, wo die Nullzinsen waren, lag einfach auf dem Tagesgeldkonto. Also ich habe das immer Cash gehabt. Ich hatte immer was sozusagen als Reserve. Da war es halt damals unverzinst oder leicht negativ dann. Ab bestimmten Beträgen wurde ja dann auch da Negativzinsen abgezogen. Und als dann eben die Zinsen wieder angezogen waren bei Anleihen, die Banken aber damals noch nicht nachgezogen hatten, habe ich dann das Geld dann halt in diese zwei Anleihen investiert.
Wenn jetzt ein Zuschauer oder Zuschauerin sagt, ja, okay, ich bin in der Position wie du, ich möchte ein bisschen mehr Sicherheit im Portfolio drin haben. Anleihen, okay, aber Einzelanleihen immer wieder rollieren, neu kaufen. Gibt es so ein Anleihen-ETF, Schema, wo du sagst, das kann man auch beimischen, wenn man sich zu seinen klassischen Aktien-ETFs auch noch einen Anleihen-Teil dazu mischen kann. Was wäre sowas? Keine Beratung, wie gesagt, keine Empfehlung. Was glaubst du für jemanden, der das als Sicherheitsanker einbauen sind? Was für Anleihen-ETFs könnten da sinnvoll sein?
Ja, also es kommt ein bisschen drauf an, muss man sagen. Ja, bei Anleihen-ETFs, also beziehungsweise was ist der Sinn der Anleiheninvestition? Ja. In meinem Fall ist der Sinn immer maximalste Sicherheit und unter Verzicht von höheren Erträgen. Ja, weil man könnte natürlich auch jetzt zum Beispiel, was weiß ich, länger laufende Anleihen, ETFs kaufen, also wo Anleihen mit, was weiß ich, 10 Jahren Laufzeit drin sind, auf Schwellenländer, dann habe ich...
JP Morgan, Emerging Markets, monatlich auszahlend, supergeile Ausschüttung, aber das Ding ist halt Berg- und Talfahrt.
Genau, das gibt's natürlich auch, ja, aber für mich sind Anleihen immer ein absoluter Sicherheitsanker, ja, den ich bewusst in meinem Portfolio einsetzen will, um Stabilität reinzukriegen. Wenn ich jetzt hier noch, wie jetzt aktuell, um die 3% oder so bei einer Bundesanleihe im 2-3-Jahres-Bereich bekomme, irgendwo so in der Range müsste das sein, dann ist es super. Ja, dann freue ich mich da einfach nochmal eine laufende Verzinsung zu haben. Aber für mich zählt der Sicherheitscharakter, eben um das Portfolio zu stabilisieren. Deswegen würde ich Anleihen immer kurzfristige Laufzeiten nehmen, Bonitäten eher höher. Man könnte das vielleicht auch noch auf Unternehmensanleihen ausweiten, dass man sagt, man nimmt gute Unternehmensanleihen, da hat man vielleicht nochmal, ich weiß jetzt nicht den Aufschlag, wie man mehr Rendite hat, aber ich sage jetzt mal vielleicht 0,5% nochmal mehr, ja, bei guten Bonitäten und da auch eher auf kurze Laufzeiten setzen. Spekulativ könnte man natürlich sagen, hey, ich glaube, dass die Zinsen wieder sinken, dann müsste man eher längere Laufzeiten nehmen, weil die profitieren dann mit Kursgewinnen. Aber das ist ja dann letztendlich eine Spekulation. Also es kommt immer darauf an, wie man die Anleihen einsetzt. Ich würde Anleihen immer als Sicherheitsanker im Portfolio, als Stabilität ansetzen. Und wenn die Anleihen nicht attraktiv sind, dann haben wir Privatanleger ja immer nochmal die Möglichkeit, bei Banken Festgeld oder sonstige Tagesgeldkonten zu investieren. Das wäre natürlich auch eine Alternative.
Ja. Zum Zweiten, Sicherheitsanker, war die Goldinvestition vielleicht auch ein Sicherheitsanker oder war es schon Investitionsgedanke mit der Hoffnung, Inflation zieht an und Gold... Hoffentlich bewegt es sich auch positiv mit, oder wie kamst du dazu? Natürlich auch, ich muss die Frage stellen, warum gerade Gold 2? Also warum gerade ein Produkt für uns? Das soll jetzt nicht effektheischeres sein, aber wenn du es schon gekauft hast, hast du dich damit beschäftigt und es gibt viele schöne Gold-ETCs da draußen. Warum genau diesen, wenn ich fragen darf?
Also erstmal das Thema Gold war für mich schon oder für uns schon eine Thematik, ja, Vermögenserhalt. Weil man, ich meine, man kann jetzt so oder so sehen, ja, aber die Geldmenge ist halt einfach exorbitant angestiegen, ja, und es macht einfach, glaube ich, Sinn, ein bisschen was auf einer, sagen wir mal, werthaltigeren Seite zu haben. Ich habe es über ein Jahr schon, also ich weiß jetzt nicht genau mehr, wann ich es gekauft habe, aber schon etwas länger her. Und da war es ja auch so, dass die Zinsen noch null waren. Das heißt, dann war es eigentlich wurscht, ob ich es jetzt auf dem Konto habe und nichts kriege oder in Gold investiere, mit der Wahrscheinlichkeit, dass es steigt. Ja. So, und deswegen ist es so ein strategischer Sicherheitsanker, sage ich jetzt mal, im Portfolio. Mittlerweile hat er ja eine gute Performance auch in den letzten Monaten, aber er bringt halt auch, wenn die Performance nicht kommt, dann bringt er halt auch keinen laufenden Ertrag, also nicht wie die Dividende oder sowas. Ja, deswegen, da muss man halt immer gucken, wie passt es bei einem rein. Auch in unserem Portfolio, Sicherheitsanker, da steht der absolute, sagen wir mal, Vermögenserhalt in Krisenphasen steht da im Vordergrund. Warum jetzt euer Produkt? Ich habe da jetzt auch gar nicht ehrlicherweise so viel Energie reingesteckt. Ja, für mich war es wichtig, ein Retail-Produkt zu haben. Ja, also was wirklich für Privatanleger gedacht ist, weil die Idee dahinter war, wenn es mal schief läuft und da, keine Ahnung, 50.000 Privatanleger drin sind, dann wird der Staat wahrscheinlich irgendwie vielleicht supportive sein und einen da irgendwie rausboxen. Ja, so war der eine Gedanke. Und zum anderen ist das Produkt einfach ist gut handelbar. Letztendlich kenne ich euch. Das war natürlich auch so ein bisschen vielleicht eine emotionale Komponente nochmal. Das ist von der Börse, das ist stabil, da sind stabile Partner dahinter. Und deswegen habe ich mich dann für das Produkt entschieden. Und es ist ja wie Gold direkt Investment. Das heißt, es ist dann nach einem Jahr auch noch steuerfrei. Ist jetzt bei anderen Produkten auch, muss man fairerweise sagen. Und dann habe ich mich dafür entschieden.
Was man dir sagen kann, es gibt keine laufenden Kosten. Es gibt andere Produkte, die haben laufende, versteckte Kosten manchmal. Die gehen nicht bis zum Kunden durch, aber bis zur Bank. Und du kannst halt kostenfrei ausliefern lassen, falls du doch mal deiner Frau ein Kilo Goldbarren in die Hand legen möchtest. Die sind eigentlich relativ klein, diese Goldbarren. Man
denkt immer, ja, das ist nicht, das ist eine so, ich sag mal so ein bisschen wie ein Handy, ja. So wie ein Handy, nur größer. Also dicker, ja. Ja,
aber nicht wirklich so ein Riesenteil, genau. Also das ist verwunderlich. Jetzt eine Frage noch zum Thema Geldmengenausweitung. Das ist ja immer auch so ein Satz, wenn ich mit Leuten mich unterhalte, die sich im Kryptomarkt beschäftigen, ist es für die auch ein Grund zu sagen, ich investiere zum Beispiel auch oder spekuliere, je nachdem, wie man es nennt, in Bitcoin. Ist für dich der Kryptomarkt irgendwas, wo einfach nicht in euer Tool reinpasst? Oder du sagst, alles Teufelszeug, lasse ich auf jeden Fall die Finger davon, das wird auch noch ganz interessant. Wie stehst du zu dem Markt? Ja, in den letzten Tagen haben wir jetzt, wir sind kurz vorm Halving, als wir drehen, das Video geht live nach dem Halving. Wir haben gerade einen, ja, ziemlichen Down-Move im Bitcoin-Markt, aber wenn man sieht, wo wir herkommen, vor einem halben Jahr hat sich super entwickelt wieder. Wie stehst du grundsätzlich zu dem Thema?
Ja, mit Bitcoin habe ich eine ganz witzige Beziehung, ja, weil das müsste irgendwann mal so 2006, 2007 gewesen sein, hatten wir einen Geschäftspartner hier bei uns im Büro, der immer schon über Bitcoin aktiv war und rumgeschrieben hat. Da war, glaube ich, Bitcoin irgendwie, weiß jetzt nicht, ob das von den Zeiten her passt, aber irgendwie so 100 Euro das Bitcoin, ja, also es war lange, lange her. Ich habe da nie was gemacht, ja, und ich habe aber, was ich hier zeige, ist ja unser Depot, was wir bei der ING haben, also bei der Bank wird es da geführt, und wir haben aber auch noch bei Bison, ist auch wieder von euch, haben wir auch noch ein Krypto-Depot, das habe ich da jetzt nicht mit reingepackt, um es nicht zu kompliziert zu machen. Und da haben wir aber irgendwann mal, das müsste auch um Corona gewesen sein, mal für einen durchschnittlichen Einstandskurs von 4.000 Euro das Bitcoin, haben wir Bitcoins gekauft über so einen Sparplan, immer wieder mal 100, 200 Euro rein. Und insgesamt haben wir jetzt ein halbes Bitcoin, also sind ungefähr 30.000 Euro. Es hat sich echt sehr, sehr gut entwickelt. Und da habe ich kürzlich auch was verkauft, vor 2 Monaten oder so, ein Teil. Also ich hatte ein bisschen mehr als das halbe Bitcoin, jetzt haben wir ein halbes Bitcoin. Ja, ist für mich ähnlich so ein bisschen in der Anlage wie Gold. Ich kenne mich mit den anderen Kryptowährungen überhaupt nicht aus, gar nicht. Also ich kenne die natürlich vom Namen her, aber ich weiß nicht, warum die steigen, was sie für einen Sinn haben, dass dann Wert da ist. Für mich ist Bitcoin wie digitales Gold. Ich weiß nicht, ob das eine Laienmeinung ist. Aber ich glaube, Bitcoin ist auf der ganzen Welt irgendwo bekannt, hat einen so starken Brand und ist einfach sozusagen ein Wertspeicher, potenzieller Wertspeicher, selbst wenn es da keinen so richtig geschäftlichen Ansatz dahinter gibt. Da gibt es ja andere Währungen, die besser dafür geeignet sind, soweit ich das weiß.
Also ich würde sagen, ich stimme dir auch zu, dass ich der Meinung bin, ja, man kann es durchaus als digitales Gold sprechen. Und wenn man sich mit Bitcoin beschäftigt, muss man sich nicht zwangsläufig mit allen anderen Kryptowährungen beschäftigen. Für mich ist ein ganz klarer Schnitt. Das sind nämlich zwei unterschiedliche Maßeinheiten. Das eine sind Projekte, die zentral irgendwie gesteuert sind. Können auch gut sein, nichts dagegen, aber Bitcoin ist ja wirklich was Dezentrales, ist eher ja, wie ein digitales Gold zu sehen. Und ich sagte jetzt lieber nicht, wo 2016er Bitcoin-Preis stand, sonst bist du irgendwie traurig. Das lassen wir einfach mal lieber weg. Aber okay, schönen Ausflug da dazu. Ich glaube, euer Tool kann auch ein bisschen mehr als viele andere, weil wenn ich jetzt das Ganze anschaue, sehe ich, okay, deine Apple-Position ist ja relativ groß. Und das wird deine Folie ja zugeschickt vorher. Und was ich ziemlich spannend fand, dass man anhand von eurem Tool erkennen kann, ja, klar, ist die Apple-Position als Einzelaktie auf Aktienbasis die größte. Dann kommt natürlich auch Quino, Sino und Quirin Bank. Aber ich finde spannend, du hast zum Beispiel mit Microsoft mit 3,11% die vierte Aktie im Portfolio, die man gar nicht direkt sieht, die trotzdem sehr schwer gewichtet ist, weil die halt in einem ETF sehr stark drin steckt. Vielleicht kannst du mal die nächste Seite aufrufen, danke sehr. Das finde ich auch eine ziemlich coole Information, dass man mal sieht, und das vergessen da viele Leute, wenn ich irgendwo noch 5 ETFs zusammenmische, kann sein, ich habe 5-mal die gleiche Aktie in 5 verschiedenen ETFs dabei und ich baue mir Klumpenrisiko, die ich, wenn ich Einzelaktien kaufen würde, gar nicht haben will.
Ja, genau. Also du siehst ja dadurch, dass mein klassischer ETF oder mein einzelner ETF so groß gewichtet ist und auch von absoluten Zahlen entsprechend so hoch gewichtet ist, macht diese Einzelaktienposition in Apple gar nicht so viel aus. Also hier sieht man ja die Ansicht von den Top 10 Holdings. Das ist quasi alles aggregiert und wir schauen bei den ETFs in die Top 10 Holdings rein und vermischen das sozusagen mit den Einzelbeständen, ja. Und das ist auch immer so lustig, weil er ja jetzt auch Nvidia zum Beispiel auftaucht, ja. Das ist so schön, dass ich weiß, ich bin mit dem ETF in 1.500 Aktien investiert. Ich bin in allen relevanten Aktien irgendwie investiert, ja. Und wenn da jetzt irgendeine Aktie da durchs Dorf getrieben wird, wie in Nvidia, und da tolle Performance sind, oder irgendwann mal was Meta, dann war es mal Amazon, dann war es mal Apple, dann ist es wieder irgendwas anderes. Ich bin da immer irgendwie dabei und das ist einfach schön. Ja, da muss ich mir keine Gedanken machen, da bin ich dabei. Und gleichzeitig sehe ich halt über unser Tool auch, dass ich eigentlich kein Klumpenrisiko habe. Ja, Gold, klar, aber das ist jetzt gezielt als ungefähr 10% der Allokation. Und ansonsten gibt es kein größeres Klumpenrisiko bei den Einzelaktien. Und das ist eigentlich eine tolle Geschichte, würde ich sagen. Ja, sogar der USA-Anteil, das haben wir da ja auch noch zu sehen, ist relativ niedrig, weil ich eben halt noch andere Werte sozusagen da auch noch mit drin habe. Bin ich eigentlich ganz happy damit, so wie das jetzt momentan ausschaut.
Aber man sieht, euer Tool kommt noch nicht mit Anleihen zurecht, weil die Anleihe fehlt hier noch drin in der Übersicht.
Nee, das ist die zweite, oder? Bond, Juni 2024.
Ah, Verzeihung, ja, Entschuldigung, ich nehme es zurück, das sehe ich gerade so klein hier. Okay, Entschuldigung. Nochmal zurück zur Einzelaktie. Du hast ja gerade von Apple schon gesprochen, hast du gekauft, hast einfach weil du Apple gut findest. Ist für dich jemand, der in Einzelaktien investiert, sollte man sich dann wirklich auch als ersten Schritt vielleicht, wenn man noch nicht so tief drin ist, vielleicht mit Aktien auch beschäftigen, wo man selber einen Bezug dazu hat, wo man Kunde ist, wo man das Produkt kennt. Weil indirekt betreibt man ja schon eine Art Research. Wenn du schon guckst, was kann das nächste iPhone, wann kommt das Apple-Auto raus? Also bist ja schon drin in dem Universum und hast ein bisschen ein Gefühl dafür. Natürlich bist du in der Bubble und findest alles, was irgendwas heißt, total cool. Aber ist es für dich auch so ein Anstieg oder so ein Punkt, wenn man anfängt mit Einzelaktien, kann das ein möglicher Weg sein, dass man mit dem Wert beschäftigt, wo man sich auskennt und nicht gleich zu irgendwelchen Biotech-Werten rennt, wo man keine Ahnung hat, wie das Geschäft funktioniert?
Ja, ich finde, es ist schwierig, ja, weil, also beispielsweise meine Entscheidung, ey, ich kaufe mir Apple-Aktien, weil ich es irgendwie toll finde, das Unternehmen, das ist ja überhaupt keine, wie soll ich sagen, keine valide Aussage, ja, also warum ist es gut, macht es gute Geschäfte, bei Apple weiß man es jetzt, ja, aber lass es mal eine andere Aktie sein, ich habe keine Ahnung zum Beispiel, wie das Business bei Meta läuft, null Ahnung, ja, weiß ich nicht, ich sehe den Aktienkurs, der hat sich entwickelt, aber ob das businessseitig jetzt gut läuft bei denen, woher das Geschäft eigentlich kommt, weiß ich nicht. Also ich glaube, das ist schwierig, wenn man jetzt sagt, okay, ich kaufe mir Aktien, die ich gerne mag, und kaufe mir da ein paar Aktien zusammen. Das ist natürlich, also ist irgendwie eigentlich ein doofes Herangehen.
Man, ich meine jetzt nicht mögen, sondern sagen, ich kenne das Geschäftsmodell, weil ich die Produkte schon kenne, dann habe ich einen leichteren Bezug, mal ein bisschen die Geschäftsdaten anzuschauen und zu verstehen, ja, weil funktioniert oder funktioniert es nicht. Also ganz blind nur, oh, süßes Logo, kaufe ich mir, das meine ich natürlich nicht, aber man hat viel leichteren Bezug zu etwas, was man im täglichen Leben ja schon benutzt, da versteht man halt eher, was im Geschäftsbericht drinsteht, man kann Nachrichten besser deuten, als wenn es halt eine Branche ist, von der man null Ahnung hat. Das wollte ich damit ausdrücken.
Klar, also wenn man jetzt sagt, okay, ich will in Aktien investieren, also in richtig in Einzelaktien, ja, und da muss man sich auch ein Portfolio von 20, 30, 40 Werten aufbauen, meine ich, um einfach eine Streuung zu haben. Aber da muss man sich halt auch irgendwie natürlich mit den Unternehmen auseinandersetzen und da auch ein bisschen tiefer einsteigen. Ich mache es ja so, dass ich sage, mir ist es zu blöd, ja, ich investiere einen Großteil meines Geldes in den ETF, der breit streut, ja, da kann man sich jetzt drüber streiten, ist es eine richtige breite Streuung, was ist mit den Schwellenländern und so weiter, aber ich habe es ja erklärt, wie es bei mir kam. Und dann mische ich mir ein paar Einzelwerte dazu, wo ich einfach, keine Ahnung, wo ich einfach denke, die finde ich gut, die haben eine tolle Geschäftsentwicklung, also aber weiß, dass die nicht einen Großteil in meinem Vermögen haben, also dass die nicht so einen großen Einfluss haben, aber ich habe halt so eine gewisse, ja, wie soll ich sagen, eine Affinität dazu. Ja, könnte man auch lassen, muss man ganz ehrlich sagen, könnte ich auch einfach weglassen. Außer jetzt zum Beispiel bei Sino oder Quirin, mit denen haben wir auch geschäftlicher zu tun, da kenne ich die Unternehmen einfach ein bisschen besser, die gibt es wahrscheinlich auch nicht in dem ETF, die Aktien, weil die zu klein sind, aber das Apple und Volkswagen ist eigentlich sind das Quatsch-Investments, ja, weil die sind in den ETFs auch drin und warum jetzt gerade die beiden raus?
Jetzt noch die zweite Aktie, die ich ganz kurz ansprechen möchte, fährst du auch einen Volkswagen, warum gerade die VW als Automobilunternehmen nochmal einzeln
drin? Nee, weil da wurmt's mich ehrlicherweise einfach, das Unternehmen ist ja super erfolgreich eigentlich, ja, hat super Zahlen, große Umsätze, verkaufen viele Autos und das wird so extrem schlecht bewertet, also das Kurs-Gewinn-Verhältnis ist, glaube ich, 5 oder 6, ich habe es gar nicht mehr nachgeschaut jetzt in letzter Zeit, dann hast du diese ganze Konstellation mit dem Porsche, mit den Querbeteiligungen, ich finde es einfach meiner ganzen Investmentkarriere, ja, habe ich immer mit so, ich sag mal, Konglomeraten immer irgendwie ganz gute Geschäfte gemacht, ja, das hat sich immer ganz gut ausgezahlt, weil das Unternehmen natürlich auch irgendwie gezwungen ist, bei den Aktionären sich da besser zu verkaufen, um den Wert des Unternehmens zu heben, und deswegen habe ich mir die mal reingekauft, ja.
Dann müssten Sie ja fast eine Siemens auch im Depot haben bei euch in München, das ist ja genauso ein Konglomerat, wo so viel drinsteckt. Häufig, wenn die zerschlagen werden, die Einzelteile sind viel mehr wert als das Ganze zusammen, weil es keiner den wirklichen Überblick haben kann.
Ja, Siemens haben wir auch ein paar Aktien, die sind da jetzt auch nicht dabei, weil meine Frau bei Siemens arbeitet. Das sind Mitarbeiteraktien, genau, aber spielen eigentlich in der Gesamtallokation keine große Rolle.
Vielleicht die letzte Folie mal, dass wir auch ein bisschen sehen, Branchen, ja, viele sind ja, wenn man jetzt nur auf High-Performance-Jagd ist vielleicht das Portfolio zu 60-70% mit Technologiewerten vollgestopft. Ja, einmal, weil sie gut gelaufen sind, aber weil man auch als Techie da sehr viel Geld investiert. Bei dir ist es ja relativ, sag ich mal, solide gestreut. Ja klar, Tech-Werte sind ja gut gelaufen, aber mit 20%, ich glaube, die meisten Portfolios werden wahrscheinlich sogar mehr Tech drin haben als die 20%. Ist wahrscheinlich auch, dass man sagen kann, es soll ein stabiles Portfolio sein, es soll kein Zockerportfolio sein. Und du willst nicht immer bei den, oder du weißt doch, willst, aber kannst dann immer bei den Top-Performern drin sein. Dafür, wenn es mal runtergeht, hast du halt den Rest als Fangseil mit eingebaut. Und ich glaube, deswegen sind halt viele andere Branchen auch relativ gut vertreten.
Ja, das liegt natürlich durch den ETF, der breit gestreut ist, und durch die anderen Anlageklassen, die ich habe, dass es insgesamt dann im Aktienbereich nur 19% in Technologie sind. Aber ich weiß nicht, die Leute erwarten vielleicht von mir, hey Markus, du bist da im ETF-Bereich, im Finanzbereich, du musst es doch wissen, wie es genau geht und welche Werte da gut laufen und welche Sektoren da gut laufen. Nee, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Da gibt's andere, die sich da richtig schön reinfuchsen, ja, und sagen, nee, ich muss die Aktie, die hat ein tolles Geschäftsmodell und so weiter. Ich habe da echt keinen Bock drauf. Ich will mich auf mein Unternehmen konzentrieren. Ich möchte relativ wenig Stress haben mit meiner eigenen Geldanlage. Und deswegen, ob jetzt Konsumgüter gerade besser laufen als Gesundheitswesen, ob Finanzen gerade besser als Technologie. Momentan und die letzten zig Jahre laufen Technologieaktien super. Ja, ich kann mich aber auch erinnern meiner Bankkarriere, dass so Cisco Systems, Sun Microsystems, diese ganzen Aktien auch mal eine riesen Hype-Phase hatten. Ja, und diesen Hype haben sie nie wieder erreicht. Ja, das ist halt alles so Phasen am Kapitalmarkt und man kann sich dann immer nicht vorstellen, dass vielleicht Technologieaktien gar nicht mehr so eine Relevanz haben und wieder, was weiß ich, Industrieunternehmen viel höhere Relevanz haben. Das kann man sich nicht vorstellen. Oder dass die Finanzbranche wieder viel mächtiger wird. Die waren ja auch mal sehr hochgewichtet. Dann kam die Finanzkrise und dann ging es bergab. Das kann man sich immer nicht so vorstellen. Ja, ich glaube, für junge Anleger ist es wichtig, dass man, ich sage jetzt mal, eine gewisse Demut und Vorsichtigkeit an den Tag legt, wenn es ums Portfolio geht. Ja, es gibt Werte wie Nvidia und so weiter, die richtig gestiegen haben, aber solche Aktien habe ich in den letzten 30 Jahren immer wieder gesehen und die sind in der Regel irgendwann mal auch wieder nach unten korrigiert, weil halt doch bestimmte Halbphasen bestehen.
Jetzt sprechen wir lieber nicht die Nvidia-Diskussion vom Zaun, das wird nämlich extrem spannend. Aber du hast recht, du hättest natürlich auch kurz vor Corona einen gut laufenden Tourismusbranchen-ETF haben können. Und man muss halt sagen, es gibt verschiedene Branchen und wenn eine Branche besonders gut läuft, besser als der Durchschnitt, muss eine andere wesentlich schlechter als der Durchschnitt laufen, um wieder auf den Durchschnitt zu kommen. Und wenn man halt sich mit Einzelsektoren beschäftigt, dann geht man halt eine Wette ein, dass die Branche in nächster Zeit besser als der Durchschnitt sich bewegt. Wenn man sich das zutraut, ich glaube, feel free, da kann man durchaus auch mal versuchen, wenn man den Markt outperformen, und muss nicht jede einzelne Aktie kennen, man sollte sich die Branche halt ein bisschen beschäftigen, aber man muss halt auch dann wirklich eher mal das Depot im Blick haben, wann die Branche vielleicht mal wieder kippen könnte, dass man rechtzeitig die Reißleine zieht. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Und ich finde es vor allem schön, so ein ehrliches Gespräch, deswegen mag ich dieses Format so, dass man aber ehrlich sagt, ich könnte es wahrscheinlich sogar noch besser machen, aber hey, bis zu dem Grad und danach noch mehr Performance rauszuholen, brauche ich so viel mehr Zeit und Engagement, dass es mir gar nicht wert ist. Aber das ist auch vielleicht, was jeder daheim sich nachdenken soll. Wo ist die Grenze? Wie weit will ich gehen?
Ja, lustig, ich hatte bei meinem Video, wo ich auch über das Portfolio gesprochen habe, hatte ich letztens einen Kommentar bekommen, das Video ist schon ein halbes Jahr alt, aber der Kommentar war erst vor ein paar Tagen, der hat irgendwie so geschrieben, ist eigentlich armselig für ein ETF-Portal so ein Portfolio zu haben. Ja, also der Anspruch anscheinend ist bei den Anlegern ein anderer, aber juckt mich sozusagen nicht, ja, ist halt so, wie es ist, ja, und natürlich kann ich immer alles ändern, und ich finde es ja auch super, wenn sich da Leute viel Zeit dafür vergeben. Ich glaube, das Entscheidende wirklich ist, dass man eine Anlagestrategie hat, die zu seinem Leben passt, ja, und ich kann von mir sagen, dass die perfekt gerade zu uns passt, ja, jetzt wird sich durch diese Cash-Auszahlungen für die Renovierung der Wohnung das nochmal ändern, da müssen wir uns jetzt nochmal zusammensetzen, wie wir das nochmal jetzt in der Zukunft fortführen. Wir selber haben auch zum Beispiel keine Sparpläne oder so, ja, ich spare nichts an, also nicht in das Portfolio, sondern es geht hier darum, das Portfolio zu bewirtschaften. Manche andere sind ja in der Sparphase, die dann noch Einzahlungen machen, das ist dann wieder ein bisschen was anderes. Bei uns geht es um Vermögensverwaltung und da steht für mich einfach der Sicherheitsfaktor im Vordergrund.
Ja. Muss ich auch ganz ehrlich sagen, wenn jeder nur einen ETF haben würde im Portfolio, bräuchte man wahrscheinlich extra ETF nicht, weil es einfach dann relativ simpel wäre. Aber ich glaube, es gibt halt auch viel Anspruch, die doch ein bisschen weiter sich reinfuchsen wollen. Und du hast von der Sparphase gesprochen, du hast von deiner momentanen Verwaltungsphase gesprochen. Für viele wird es dann irgendwann auch mal interessant, eine Endsparphase, weil das haben viele noch nicht im Blick. Aber auch dann musst du vielleicht sagen, shifte ich mehr von meinen Aktien ein bisschen in Anleihen. Lasse ich das so, ich bin ja schon in einem ausschüttenden ETF drin, will ich den Wert erhalten, um es vielleicht mal später weiter zu vererben, wie auch immer. Das ist vielleicht ein Thema für ein anderes Video. Für heute würde ich sagen, mir hat es unglaublich viel Spaß gemacht, vor allem ein ehrliches Gespräch zu führen. Und ich lade auch nur Leute ein, wo ich halt wirklich weiß, die sind ehrlich. Ich brauche keine Blender, die irgendwie Charts hinlegen, die sagen, guck mal hier, 200% in 30 Tagen.
Hier ist meine Rolex.
Ja. Genau, richtig. Rolex, mein Haus, mein Auto, mein Pferd. Ich habe auch... Also dementsprechend war wirklich toll. Vielleicht sehen wir uns demnächst mal wieder. Vielleicht gucke ich mal bei dir vorbei. Wir gucken mal gemeinsam vielleicht auch ein Portfolio von einem User von euch an.
Ja, das finde ich ganz spannend, wenn wir das mal machen würden. Ja, wir gucken mal. Aber wir sehen uns auf jeden Fall auf der Invest.
Ist nicht mehr lang hin bis da, genau. Noch, ich glaube, 7 Tage jetzt noch. Also danach werde ich auch wieder wahrscheinlich für einen Monat ausfallen. Ich habe die letzte OP in meinem Auge. Da habe ich jetzt einen Ölwechsel vor mir. Da ist noch, sieht komisch aus, aber Öl im Auge, ich sehe da relativ schlecht. Vielleicht weiß der eine oder andere. Sobald ich aber wieder fit bin, klopfe ich bei der Tür und vielleicht gucken wir uns dann wirklich mal gemeinsam noch ein Portfolio bei dir ein. Vielen Dank für deine Zeit heute. War sehr cool.
Bis dann, ciao.